Liebe Freunde, am Frauentag, da sagt ein Mann zu seiner Frau, weißt du, Christi, gehen wir heute mal in die Stadt, ich übernehme schon den Haushalt und die Kinder. Und als die Frau abends nach Hause kommt, da hört sie schon von Weitem großes Gebrüll. Sie stürzt in die Wohnung und sie sieht, wie ihr Mann den Säugling an beiden Ohren angefasst hat und so in der Badewanne wie so ein Topf an zwei Henkeln hin und her schwenkt. Und er sagte, du bist doch verrückt, du kannst doch nicht das Kind an den Ohren ins Wasser halten. Ich sagte, du bist gut, soll ich mir vielleicht meine Hände verbrühen? Solche Probleme hatte der alte Jakob nicht. Weil nämlich damals, als der lebte vor 4000 Jahren, da gab es noch keinen Frauentag und noch keine Badewannen. Aber der hatte dafür andere Probleme. Erst starb ihm seine Frau und da blieb er zurück mit 12 Söhnen. Dann verschwand sein Lieblingssohn Josef, da waren es bloß noch 11. Dann kam eine große Hungersnot und um Korn zu kaufen, schickte er seine Söhne nach Ägypten. Und bloß den Jüngsten, den Benjamin, den behielt er bei sich. Da waren es nur noch 10. Und jetzt, als sie von der Hamsterfahrt aus Ägypten nach Hause zurückkommen, da fehlt wieder einer, da sind es bloß noch 9. Es fehlt der Simeon. Den Simeon hatte der ägyptische Getreideboss als Geisel zurückbehalten und hatte gesagt, den liefere ich euch erst wieder aus, wenn ihr euren jüngsten Bruder, den Benjamin, mit hierher bringt. Dieser Getreideboss war, vielleicht erinnert ihr euch an die letzten Predigten vom vorigen Jahr, der war niemand anders als ihr eigener Bruder Josef. Auf den hatten die schon immer ein Horn gehabt. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, der war so das Lieblingssöhnchen vom Vater gewesen. Und eines Tages, das liegt nur alles 22 Jahre schon zurück, da hatten die den abgeschoben, verkauft an eine Sklave, die in Richtung Ägypten zog. Und vorher hatten sie ihm noch sein Hemd ausgezogen, hatten das bisschen in Blut getaucht und dem Vater unter die Nase gehalten und gesagt, guck mal, Papa, das sieht doch verdammt ähnlich dem Hemde von deinem lieben Sohne. Muss irgendwas schiefgelaufen sein mit dem. Hat wohl die Vorfahrt von dem Löwen nicht beachtet in der Wüste oder so. Und der alte Jakob muss nun glauben, dass sein Sohn Josef tot ist. Der Josef war aber nicht tot, sondern der ist in Ägypten gewesen als Sklave und als Strafgefangener und ist von da aufgestiegen zum höchsten Posten als Ministerpräsident Ägyptens. Er bringt die Planwirtschaft in dieses Land, bringt die Wirtschaft in Ordnung und ist nun derjenige, der für die hungernden Massen das Korn und Getreide verteilt. Das alles wissen die Brüder nicht, für die ist Josef verschollen und für den alten Jakob ist Josef tot. Und als dem Jakob nun gesagt wird, er soll seinen Lieblingssohn Benjamin, den Kleinen, auch noch hergeben, da dreht er durch und lamentiert, erstes Buch Mose, Kapitel 42, und sagt, ihr beraubt mich meiner Kinder. Der Josef ist nicht mehr da. Der Simeon ist nicht mehr da. Jetzt wollt ihr mir auch noch den Benjamin nehmen. Wenn ihr mir den nehmt, dann nehmt ihr mir das Leben. 4000 Jahre ist die Geschichte nun schon alt, aber sie passiert immer wieder. Zum Beispiel in deinem Leben. Auch du hast in deinem Leben bestimmt so einen kleinen Benjamin, irgendeine Kleinigkeit, eine Sache oder einen Menschen oder sowas, wo du dein ganzes Herz dran hängst und wo du denkst, wenn ich das nicht habe, da kann ich einfach nicht leben. Und dann kommt Gott ausgerechnet und legt auf diese Person oder diese Sache seine Hand und sagt, gib mir das. Und du sagst nein. Gott, ich bin bereit, dir alles zu geben, aber dieses eine, das nicht, das kann ich nicht. Und das will ich auch nicht. Und in so einem Moment, da stellt sich heraus, dass es also in deinem Leben etwas gibt, das dir immer noch wichtiger ist als Gott. Gott hat nichts dagegen, wenn du wenn du deine Frau liebst, wenn du dein Leben liebst und deine Arbeit und dein Hobby und was weiß ich. Aber er hat was dagegen, wenn du irgendwen und irgendwas für wichtiger hältst als ihn. Und Gott verlangt eifersüchtig, dass er in deinem Leben die erste Rolle spielt und du dich und alles andere ihm unterordnest. Und deswegen heißt ja auch sein erstes Gebot: Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und wenn du dieses erste Gebot nicht hältst, da brauchst du die anderen 9 auch nicht mehr zu halten. Gott gibt sich nicht mit Prozenten zufrieden, auch nicht mit 99%. Gott will dich 100%ig. Im Matthäus-Evangelium, da sagt Jesus, Kapitel 10, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer den Sohn oder die Tochter mehr liebt als mich, der ist mein nicht wert. Der Jakob, der liebt seinen Sohn Benjamin mehr als alles andere. Wenn er mir den wegnimmt, sagt er, dann nehmt ihr mir praktisch das Leben. Schließlich, nach langer Zeit, da gibt er nach. Und da sagt er dann, also gut, wenn es gar nicht anders geht, geht runter nach Ägypten, nehmt ihn mit, seht zu, dass er was zu essen mitbringt. Und was passiert? Als er den Benjamin endlich hergibt, da kriegt er den Simeon wieder und den Josef obendrein noch dazu, womit er gar nicht gerechnet hatte. Niemals hätte der alte Jakob seinen Sohn Josef wieder in die Arme schließen können, wenn er nicht den Benjamin hergegeben hätte. Und niemals wirst du wissen, was wirklich Leben ist, wenn du dein Leben nicht an Gott auslieferst. Ein junges Mädchen hat mal zu mir gesagt, ich tät mich schon bekehren, ich tät mein Leben Gott schon geben. Aber ich bin doch noch so jung und ich möchte erst noch ein bisschen was vom Leben haben. Die hat gedacht, der Spaß am Leben ist vorbei, wenn man sich bekehrt. Dabei ist es genau umgedreht. Wenn du dich bekehrst, da geht das wahre Leben erstmal los. Hab da keine Angst, dich Gott völlig und restlos auszuliefern. Er will dir doch nichts wegnehmen. Er will dir etwas geben. Solange du krampfhaft dein Benjamin irgendetwas festhältst, da kann Gott dein Leben nicht segnen. Gott kann alles. Aber geschlossene Hände, die kann Gott nicht füllen. Gott hüllt bloß Hände, die geöffnet sind. Und wenn du leere Hände Gott hinstreckst, da wird er sie dir füllen, weit über das hinaus, was du überhaupt erwartet hast. Als die Brüder Josefs nach Ägypten zogen, um ein bisschen Korn zu holen, da ahnten sie nicht, dass sie viel mehr kriegen würden, als bloß ein paar Säcke Korn. Von dem Moment an, wo die in Ägypten ankommen, da kommen die aus dem Staunen überhaupt nicht mehr raus. Kaum entdeckt der Getreideboss sie, wie sie da in der Schlange nach Getreide anstehen. Das ist übrigens aufregend. Die Geschichte ist 4000 Jahre alt, aber wenn wir heute was zu fressen haben wollen, müssen wir immer noch in der Schlange anstehen. Kaum sieht er die dort stehen, da lässt er sie durch seinen Diener aus der Schlange rausrufen und zu sich in den Palast ins zum Mittagessen einladen. Darüber staunt sogar der Diener, der diese Botschaft überbringen soll. Der hält das für ein bisschen komisch von seinem Chef, dass er diese Horte von hergelaufenen Bettlern nur in den Palazzo zum Bräuleressen einlädt. Er wundert sich über seinen Chef. Er versteht ihn nicht im Geringsten, aber er vertraut ihm. Dieser Diener ist überzeugt, dass sein Herr die Sache schon richtig machen wird. Und deswegen gehorcht er ihm. Ich denke, so wie dieser Diener seinem Herrn vertraut, so sollten wir auch Gott vertrauen. Auch dann, wenn wir ihn nicht verstehen. Sicher verstehen wir Gott nicht immer. Das wäre ja auch seltsam, wenn wir kleinen Menschen Gott immer in jeder Situation verstehen könnten. Denkt ihr vielleicht, ich habe Gott verstanden, warum der mich seit dem Februar aus dem Rennen genommen hat? Mir ist manches inzwischen klar geworden, ganz gewiss. Das muss ich euch auch sagen hier. Ich habe gelebt als ein Mensch, ich habe gequalmt wie ein Irrer. Ich bin seit dem 11. Lebensjahr aktiver Raucher. Und ich habe geraucht, ich habe in meiner verquarzten Bude gesessen, ich habe keinen Sport getrieben, keine Bewegung, immer bloß gearbeitet. Dann rein ins Auto, jedes Jahr 20.000 Kilometer gefahren. In der Gegend rumgereist, gepredigt. Ich habe meinen Körper herausgefordert, das ist eigentlich eine Herausforderung Gottes gewesen, weil ich ihn runtergewirtschaftet habe. Und das Schlimmste ist noch gewesen, ich habe gepredigt und habe gesagt den Leuten, haltet zum Beispiel das dritte Gebot, du sollst den Feiertag heiligen. Und ich habe mich selber nicht danach gerichtet, weil ich keinen Feiertag kennen wollte. Solche Herausforderungen, die lässt sich Gott eben nicht auf die Dauer gefallen. Und da hat er mir mal eins vor den Bug geknallt. Und ich arbeite daran, das im Ganzen zu begreifen. Aber als ich da draußen gelegen habe, auf der Intensivstation, da habe ich zunächst mal gar nichts gewusst. Da hat es zwei Bibelworte gegeben, an die ich mich gehalten habe. Einmal sagt Jesus im Johannesevangelium, was ich jetzt tue, das weißt du nicht, du wirst es aber später erfahren. Und dann gibt es ein Wort im Römerbrief, da heißt es, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und das waren so die beiden Pfeiler, an die ich mich festgehalten habe. Aber verstanden habe ich vieles bis heute noch nicht. Wir sehen doch immer nur das bisschen, was wir vor Augen haben. Unseren kleinen, begrenzten Lebensbezirk. Und Gott hat den Überblick über den ganzen groß angelegten Lebensplan. Wie können wir da erwarten, dass wir Gott immer verstehen? Auch wenn er uns Wege führt, die uns nicht gefallen. Verstehen können wir Gott nicht immer. Aber wir können ihm immer gehorchen. Das steht nirgendwo in der Bibel, dass wir Gott immer verstehen müssten. Aber es steht überall in der Bibel, dass wir Gott immer und überall gehorchen sollen. Das nächste, worüber die Brüder staunen, das ist nun folgendes, nämlich das Benehmen des Getreidebosses. Als sie also zum Mittagessen dort sind und vor ihnen stehen und nun verlegen die Däumchen drehen, da fragt er sie als erstes, lebt euer alter Vater noch? Und als zweites, indem er auf den kleinen Benjamin zeigt, ist das euer jüngster Bruder Benjamin? Die bejahen das. Und auf einmal dreht er sich um und rennt zur Tür raus und knallt hinter sich die Türe zu. Keiner weiß warum. Aber ihr wisst ja, dieser Boss, das ist der Josef. Und das könnt ihr euch doch sicher vorstellen, als er so vor seinen Brüdern steht. Na, da haut's den einfach um. Der muss einfach heulen. Vor Rührung. Und da rennt er raus. Der möchte doch am liebsten seinen Brüdern um den Hals fallen. Aber das kann er nicht. Er muss nämlich erst mal feststellen, ob die ihre Schuld eingesehen haben. Und deshalb versteckt er seine Gefühle. Und inzwischen stehen die Brüder nur da, wie die Gans, wenn es donnert, und begreifen nicht, warum der auf einmal rausgerannt ist. Genauso verständnislos stehen wir oft vor Gott. Du hast das Gefühl, der hat sein Gesicht weggedreht. Der ist weg. Der ist raus aus deinem Leben. Du fühlst dich wie von Gott verlassen. In Wirklichkeit, mein Lieber, möchte Gott dich am liebsten in seine Arme nehmen und dir alles vergeben. Aber so schnell ist Gott nicht bei dieser Sache. Er wartet erst, bis du deine Schuld eingesehen hast. Und deshalb verstellt Gott sich, er stellt sich hart gegen dich, während er in Wirklichkeit weint. Mensch, das dreht Gott das Herz im Leibe rum, wenn er sieht, wie du hier im Leben rumstehst und gar nicht kapierst, was eigentlich gespielt wird. Du bist, wenn du Schuld vor Gott hast, verloren auf ewig. Und um dich zum Bekenntnis deiner Schuld zu bringen, da spielt Gott mit dir das gleiche harte Spiel wie der Josef mit seinen Brüdern. Der zeigt seinen Brüdern nicht, dass er ihretwegen weint. Da geht er raus, wäscht sich das Gesicht und dann kommt er wieder rein. Und den sprachlos dastehenden Brüdern weist er nun ihre Sitzplätze an der Festtafel. Und jetzt staunen die wieder. Nämlich, er weist ihnen die Plätze an, genau in der Reihenfolge ihrer Geburt. Nun sind die Jungs platt. Die wissen ja nicht, dass dieser Mann ihr Bruder Josef ist. Der kennt die doch ganz genau. Er kennt ihren Geburtstag und er kennt ihren Namen und ihren Charakter und ihr ganzes Leben. Genauso wie der Josef seine Brüder kennt, so kennt Jesus, unser Bruder, auch uns. Der kennt deinen Namen und dein Leben. In der Offenbarung des Johannes, da sagt er einmal, ich kenne deinen Namen, ich kenne deine Arbeitsstelle. Ich weiß, wo du wohnst und was du für Probleme hast und ich weiß, was du tust. Jesus, der weiß über dich Bescheid, der kennt dich in- und auswendig. Macht dir das was aus? Ich meine, wenn du Dinge machst, die vor Gott nicht okay sind, dann muss das dir ja ungeheuer peinlich sein, dass da einer ist, der alles über dich weiß. Und deshalb verfallen ja viele Leute auf den Trick und sagen, es gäbe gar keinen Gott. Und was in der Bibel stünde, wäre sowieso alles überholt. Das gibt Eltern, die haben nichts dagegen, wenn ihre Kinder in die säuigsten Filme gehen, wo ihnen gezeigt wird, dass Mord und Ehebruch und Lüge was ganz Normales ist. Und die gleichen Eltern, die machen Terror, wenn ihre Kinder die Bibel lesen oder in die Kirche gehen, weil ihnen da gesagt wird, dass Lüge und Mord und Ehebruch Sünde sind. Das gibt Eltern, die lassen ihre Kinder in aller Seelenruhe die größte Schundliteratur lesen. Aber wenn die anfangen, die Bibel zu lesen, dann machen die einen Fass auf. Warum eigentlich diese Angst vor der Bibel? Warum dieser Hass auf die Bibel? Weil die Bibel die Wahrheit sagt. Weil die Bibel sagt, Gott kennt dich. Und er ist mit deinem Leben nicht einverstanden. Es ist schrecklich, so steht im Hebräerbrief, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und das ist schrecklich für den, der Schuld hat vor Gott, die er sich nicht vergeben lassen will. Wenn du allerdings Gottes Willen tust und mit Gott im Reinen bist, da sieht die Sache ganz anders aus. Da bist du nämlich froh, dass es einen gibt, der dich kennt. Da kannst du eben dann singen, Gott, 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 du kennst mich ganz genau, ich danke dir dafür. Mensch, bin ich froh gewesen, als ich im Krankenhaus war, dass ich wissen konnte, ich liege hier nicht alleine. Hier sind nicht bloß ein paar Schwestern und ein paar medizinische Geräte, die da surren und ticken. Sondern ich liege hier und Gott sieht mich. Weiß gar nicht, wie ich leben könnte, ohne dass ich mit Jesus in so einer Situation hätte reden können. Wenn du das nämlich wissen kannst, Gott sieht mich, da kannst du auch wissen, der Platz, an dem ich jetzt bin, dieser Arbeitsplatz mit diesen neidischen und unangenehmen Kollegen und dieses Krankenhausbett mit seinen furchtbaren Schmerzen und diese Ehe mit diesem schwierigen Partner und dieses Land mit dieser gottlosen Weltanschauung, das ist der Platz, auf den Gott mich gestellt hat. Und Gott macht keine Fehler. Mit absoluter Sicherheit setzt Josef seine Brüder auf die Plätze, die er für sie vorgesehen hat. Und dann geht nun eine große Fete los. Es heißt hier, sie tranken und sie wurden fröhlich. Am nächsten Morgen, da sacken die Brüder ihre Getreidesäcke ein und socken nun wieder in Richtung Kanaan nach Hause. Und da kommen sie schon wieder ins Staunen. Kaum sind sie zum Stadttor raus, da kommt ihnen schon die Streife hinterher galoppiert und hält sie an und macht ihnen zum Vorwurf, sie hätten von dem Getreideboss den silbernen Becher gemaust. Das weisen diese Brüder natürlich empört zurück. Wir sind arm, aber ehrlich, wir haben noch nie was geklaut. Wenn ihr wollt, könnt ihr unser Gepäck ja kontrollieren. Wetten, ihr werdet nichts finden. Der Becher wird gefunden, und zwar im Sack von Benjamin. Der hatte den wirklich nicht gemaust, der Benjamin. Sondern der Josef, der Getreideboss, der hatte ihn dort reinlegen lassen. Nicht um seine Brüder reinzulegen, sondern um denen mal klar zu machen, dass sie gar nicht die braven Biedermänner sind, als diese sich so ausgeben. Von wegen, wir haben noch nie was geklaut. Natürlich, den Silberbecher hatten sie nicht geklaut, das stimmt. Aber dem Vater, den Sohn und dem Bruder, die Jugend, war das etwa nichts. Darüber denken sie jetzt nach und bringen das Unglück, dass sie wieder zurück müssen, in Verbindung mit dieser Tat, die sie damals an ihrem Bruder getan haben. Und während sie nun zurücktransportiert werden zu diesem Boss, da denken sie nach über ihre eigene Schuld, und als sie vor ihm stehen, da ist ihnen das Pochen auf ihre eigene Anständigkeit völlig vergangen. Der Judah, der tritt vor und er legt jetzt ein umfassendes Schuldbekenntnis ab. Er sagt, Gott hat die Missetat deiner Knechte gefunden. Diese Erkenntnis, dieses Bekenntnis ist es, worauf der Josef gewartet hat. Das war's, was er bei seinen Brüdern erreichen wollte. Und das ist es auch, was ich bei euch erreichen möchte. Denn ich weiß doch ganz genau, was ihr denkt, wenn ich hier davon rede, dass es in eurem Leben Sünde gibt. Die meisten von euch, am allermeisten die Frommen von euch, die fühlen sich dadurch überhaupt nicht angesprochen. Weil ihr doch alle solche Superchristen seid, weil ihr euch doch alle so klasse vorkommt. Die paar unter euch, die vielleicht einen Ehebruch hinter sich haben oder sowas, die wissen wenigstens, wovon ich hier rede. Aber die große Mehrheit, ganz besonders die Frommen, die Braven, die Gerechten. Ihr seid doch im Grunde eurer Seelen davon überzeugt, dass ihr eigentlich vor Gott keine Schuld habt. Ihr seid mit allen frommen Wassern gewaschen und mit euren glitschigen Seifenseelen, da entzieht ihr euch aalglatt dem Zugriff Gottes. Indem ihr sagt, ich bin doch kein Ehebrecher. Ich habe doch meinen Vater nicht belogen. Ich habe doch meinen Bruder nicht verkauft. Ich lasse mich doch nicht vergleichen mit diesen Josefs Brüdern. Da hast du recht, so einer wie diese Josefs Brüder bist du nicht. Du bist bloß ein kleiner, von deiner Anständigkeit überzeugter Pharisäer. Und deswegen sage ich dir ins Gesicht, in deinem Lebensgepäck, da ist der Becher Pharaos drin. In deinem Lebensgepäck ist Schuld. Wollen wir mal reingucken? Du sagst also, du bist kein Ehebrecher. Na gut. Bist noch nie in einem fremden Bett gewesen. Und auf wie viele Hochzeiten hast du schon getanzt? Wie oft hast du deine Zugehörigkeit zu Jesus verleugnet? Und wie oft hast du Jesus die Treue gebrochen? Du sagst, du bist kein Dieb. Na, ich gebe das zu. Sicher. Du hast noch nie was aus der Betriebskasse genommen. Keine Revisionskommission kann dir eine Unterschlagung nachweisen. Und das Geld, das du verdienst, über das du mal Rechenschaft geben musst im jüngsten Gericht, was hast du damit gemacht? Du hast es verbraucht für dich und für deine Bedürfnisse. Und der Rest, den kleinen Kram, das hast du dann für Gott übrig gelassen. Komm mir jetzt nicht damit, dass du hier einmal im Monat mit deinen 5-Mark-Stücken die Kollekten hochschaukelst. Wenn das alles ist, was du für Gott übrig hast, dann kannst du dir das in den Hintern stecken. Du bist kein Mörder, du hast noch keinen Menschen umgebracht, ganz gewiss nicht. Du hast noch keinen Tod geschlagen. Und was hast du mit der Zeit gemacht, die Gott dir geschenkt hat? Mit der Zeit, die du nach der ausdrücklichen Anweisung der Bibel, wer heute im Gottesdienst war, hat es sehr früh gehört, die du ausnutzen sollst, Wie viel Zeit hast du sinnlos vertan und vertrödelt und totgeschlagen? Mensch, das genügt doch, es genügt doch ein oberflächlicher Blick in dein Leben. Und da sieht man schon einen Haufen Sünde, das stinkt doch gen Himmel, was da alles rauskommt. Du bist genau wie der Benjamin. Der Benjamin, der war völlig von seiner Unschuld überzeugt. Bitte, ich bin sauber. Und als er dann seinen Rucksack öffnen muss, da muss er die furchtbare Entdeckung machen, da ist was drin, was nicht hier reingehört. Da ist etwas drin, was meine Schuld beweist. Ich wünsche dir, dass du heute Abend diese furchtbare Entdeckung machst. In meinem Leben ist Schuld. Du kannst diese Schuld natürlich verstecken, du kannst sie verdrängen, du kannst sie verleugnen. Du brauchst ja keinem Menschen die Last zu zeigen, die du mit dir rumschleppst. Was soll's? Spätestens am jüngsten Tage, da musst du doch deinen Rucksack auspacken. Und da kommt sowieso alles raus. Und wenn du dann mit einem Sack voll unvergebener Schuld vor Gott, deinem Schöpfer, stehst, da sieht's aber finster aus. Da bist du verloren. Für ewig. Und das möchte dir Jesus ersparen. Davor möchte dich Jesus bewahren. Er möchte dich retten. Er möchte dich davon freimachen. Er möchte, dass du leben kannst hier in dieser Zeit.